Wünsche euch einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Hans Brucker. Ich war über 20, 30 Jahre in der Leitung in der FEG Bregenz. Bin jetzt in Pension und habe viel zu tun, am liebsten in der Gemeinde. Und ich weiß es zu schätzen, dass ihr immer wieder mich einlädt, obwohl ihr wisst, ich komme aus einer anderen Ecke. Aber ich genieße die Zeit mit euch und ich habe diesen Gottesdienst, jeden Beitrag und jedes Lied und alles als sehr bereichernd erlebt. Und ich finde es großartig, ich möchte es nochmal verstärken, ihr habt Kinder, viele Kinder, was für ein Schatz. Und ich möchte euch ermutigen, das weiter zu machen. Ihr setzt euch ja sehr dafür ein. Habt tolles Umfeld für sie. Gut so. Bleibt dran. Du bist der Gott, der mich sieht. Der Hintergrund dieser Predigt ist die Jahreslosung. Manche haben das vielleicht mitbekommen. Da gibt es einen Bibelvers, wo manche über dieses Jahr stellen. Und dieser Bibelvers geht es um eine Situation, wo eine Frau in einer völligen Sackgasse ist. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen auch schon erlebt hast. Bei allem Schönen, das wir mit Gott erleben, gibt es manchmal so Sackgassenerfahrungen. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Oder ich halte diese Situation in der Ehe, im Team, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde nicht mehr aus. Und wenn wir ehrlich sind, es ist ja so, dass es hin und wieder, Gott sei Dank nicht ständig, aber hin und wieder sehr spannende Zeiten gibt, wo wir am liebsten sagen, ich wäre gern ein Vogel und flöge davon, aber ja. Und das ist so der Hintergrund. Ich will nur noch weg und wo im Herzen vielleicht auch ein Gebet ist in der Richtung, wie wir es in den Psalmen lesen, wie lange noch, Herr, wie lange noch? Ich möchte die Uhr starten. Ich sollte in 30 Minuten fertig sein und ich werde mich echt bemühen. Drei Teile, Überblick über das Leben von Hagar, dann schauen wir genauer den Text an und dann überlegen wir uns, was für einen Lerngewinn können wir von dieser Frau haben. Ich beginne mal damit. Überblick. Ich muss da einschalten. Habe ich das getan? Jetzt. Kaum macht man es richtig, funktioniert. Das ist ganz komisch. Die Hagar, eine Frau in der Zeit, als Abraham lebte, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ihr wisst ja vielleicht, Abraham ausgezogen von Ur in Chaldäa und dann über Haran nach in das Land Kanaan. Und dann gab es eine große Hungersnot. Und von dieser Hungersnot getrieben waren sie Flüchtlinge, könnte man so sagen, Flüchtline in Ägypten, weil sie Angst hatten zu verhungern. Und dort hat mit großer Wahrscheinlichkeit ist die Hagar in den Besitz von Abraham und Sarai übergegangen. Der Pharao hat dem Abraham einiges an Geschenke gemacht, aus bestimmten Gründen, wo ich nicht näher reingehen werde. Also es ist anzunehmen, die Hagar war eben von Ägypten her im Haus des Abrahams, wurde seiner Frau, der Sarai, als Magd gegeben. Und dann ist sie plötzlich, ohne dass man sie groß gefragt hat, man könnte sagen, zur Leihmutter geworden. Da gab es nämlich die Situation, dass die Sarai, obwohl Gott was versprochen hat, die ist einfach nicht schwanger geworden. Und dann gab es in der Kultur eine durchaus legale Art und Weise, wie eine Herrin zu einem Kind kommen kann, nämlich indem der Mann mit der Magd der Herrin Geschlechtsverkehr hat und wenn die schwanger wird, wird das Kind, das geboren wird, der Herrin zugerechnet. Das war die Kultur damals, war eigentlich alles okay in der damaligen Kultur, nicht in den Augen von Gott und wird ja auch noch ziemlich problematisch. Und diese Hagar ist schwanger geworden und lebt jetzt zusammen mit ihrer Herrin und mit Abraham, ihre Herrin, die keine Kinder kriegen konnte. Und das war immer auch eine Frage von Wert. Und die Hagar ist dann richtig stolz und arrogant geworden. Können wir uns ja vorstellen, die sind zusammen, du bist die, die keine Kinder kriegt, ich kriege ein Kind. Ja? Und sie ist stolz und arrogant und überheblich geworden. Das hat zu Problemen geführt, so dass dann die Probleme für Hagar so groß wurden, dass sie sagte, ich kann nicht mehr, ich fliehe. Und das muss schon heftig gewesen sein. Ihr müsst euch hier vorstellen, diese Hagar, diese Magd hatte einen Unterhalt gehabt. Man hat für sie gesorgt. Und jetzt in einem schwangeren Zustand geht sie weg, ohne zu wissen, wohin und wie sie leben soll und alles. Also das muss schon heftig für diese Frau gewesen sein, dass sie so einen Schritt macht. Und dann, meine ich, kommt eigentlich, da sehe ich es besser, sie hat dann gebetet, zu Gott gerufen und dann kommt ein Höhepunkt in ihrem Leben, eben eine Begegnung mit Gott. Und dann sagt Gott zu dieser Hagar etwas, was für uns doch schwer zu akzeptieren ist. Geh zurück. Gott's noch. Hast du verstanden, Gott? Ist der Frau Gott? Wie kann man sowas machen? Und er gibt ihr aber auch eine Perspektive. Nicht nur geh zurück, sondern er gibt ihr eine Perspektive. Und sie sagt dann danach, die Perspektive war auch von deinem Sohn, dem Ismael, wird ein großes Volk entstehen oder herauskommen. Und das ist natürlich für eine Mutter eine großartige Sache, wenn sie die Perspektive bekommt, mein Sohn wird sehr bedeutungsvoll. Und unterstützt mit dieser Perspektive geht sie dann zurück. Jetzt schauen wir ein bisschen genauer hin. Das ist so ein bisschen der Überblick, dass wir sehen, was ist davor und wie geht's weiter und bevor wir jetzt den Text ein bisschen anschauen. Das ist diese Begegnung mit Gott zur damaligen Zeit. 16 Jahre später gab es eine neuerliche Begegnung mit Gott. Aber das war ihre erste. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Und das ist unwahrscheinlich stark formuliert. Sie hatten vieles, doch Sarai bekam keine Kinder. Tragisch, schwer, spannungsvoll, auch für den Glauben. Gott, du hast doch versprochen. Und jetzt und. Sarai hatte aber etwas. Zwar keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Sklavin namens Hagar, da sagte Sarai zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Schon gesagt, nach dem damaligen Recht war das alles alltäglich und passend und gut. Schwierig, aber auf jeden Fall, wir werden das noch sehen. Und wenn du als Frau verheiratet bist und du stellst dir vor, jetzt schläft dein Mann mit jemandem in deinem Haushalt und ihr lebt Tag für Tag zusammen, ist vielleicht eine Herausforderung, könnte ich mir vorstellen. Und Hagar wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnet ihr, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für sie angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Ein paar Gedanken dazu. Hagar stellte sich über ihre Herrin Sarai. Warum? Weil sie schwanger geworden ist. Kann sie was dafür? Nein, ein Geschenk. Und sie wird stolz und arrogant. Wie menschlich. Wenn wir Dinge haben, Besitz haben, Wert haben, Bedeutung haben, andere weniger, wie schnell kann man da arrogant werden? Könnte auch in der geistlichen Szene mit geistlichen Begabungen sein, dass man sich über andere, die das eben nicht können, überhebt. Könnte sein. Aber alles, was wir sind und haben, haben wir letztlich von Gott geschenkt bekommen. Und überall, wo wir stolz, arrogant, überheblich werden, schaffen wir Probleme für uns, weil Gott denn mit uns ein Problem hat und wir schaffen Probleme mit anderen. Das trennt. Lass uns Menschen sein, die Empfangenes als Empfangenes behandeln, sprich Gott die Ehre geben und sich nicht was darauf einbilden. Wie menschlich, aber wie unweise und wie destruktiv, sowohl für sie als auch für die Menschen um sie herum. Dann geht sie zu Abraham. Abraham, du bist schuld, löst du das Problem. Eigentlich der richtige Ansprechpartner schon, ja? Denn er war ja der Chef. Was macht Abraham? Löst das Problem selbst. Sie ist in deiner Hand. Also ich denke mir aus heutiger Sicht, Abraham, du machst dir das zu leicht. Wer ist denn der Chef in diesem Betrieb? Das bist doch du. Warum gehst du nicht her? Sprichst mit Hagar und sagst, du, das geht gar nicht. Nach meinem Verständnis von Verantwortung und vom Mannsein wäre das seine Aufgabe gewesen und er tut es nicht. Aber man kann da anderer Meinung sein, ich hätte das für richtig gefunden und vielleicht wäre manches denn anders gegangen. Stelle mich hinter meine Frau, vor meine Frau und sage, Hagar, so nicht. Er überlässt es ihr und Sarai missbraucht ihre Macht. Das ist Machtmissbrauch. Ein Zurückgeben, ein Rächen. Und das war dann so hart, dass es für Hagar unerträglich wurde. Beide Frauen hatten ihren Anteil am Konflikt. Zuerst war Hagar die Täterin und Sarai das Opfer. Dann war Sarai die Täterin und Hagar das Opfer. So läuft es oft. Anteile in Konflikten können ganz verschieden sein. Ich sitze hier fest, so geht's nicht weiter, ich sehe nur einen Ausweg, ich verschwinde, ich muss da raus, das lasse ich mir nicht mehr länger bieten, schlimmer noch, ich ertrage das nicht mehr länger. Das muss eine große Not gewesen sein. In dieser heilen Welt früher. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Gott sah sie und ging ihr nach, wie ein Hirte einem Schaf nachgeht. Und er hatte auch einen Plan mit dir. Der Engel des Herrn, manche sagen, das ist Gott in der Gestalt eines Engels, letztlich Jesus Christus, ist ihr erschienen. Und er kannte sie und er kannte ihr Leben. Man könnte sagen, ja, warum fragst du denn? Weißt doch. Könnte es sein, dass er wollte, dass Sarai, also Hagar, ihm ihre Geschichte erzählt? Sie hat ihr Leben vor Gott ausgebreitet, vielleicht mit mehr Worten, als wie wir jetzt hier in der Bibel lesen, aber sie hat das aufgemacht. Und sie hat eindeutig gesagt, ja, Sarai ist meine Herrin, ja. Sie ist ja in damaliger Situation im Recht und, wie auch immer. Was mich manchmal wundert, ist, dass Gott nicht in ein Gespräch mit der Hagar kommt. Ja, aber Hagar, das hast du auch nicht gut gemacht. Nein, das macht er nicht. Interessanterweise. Aber in dem Moment, wo er sie wieder zurückschickt, denke ich, gibt er ihr auch eine gewisse Weisung halt aus. Ich bin dann auf der Flucht vor meiner Herrin und dann dieser ganz für mich immer wieder erstaunliche Befehl, das passt überhaupt nicht in eine heutige Lebensberatung hinein. Es muss doch dir gut gehen. Aber nicht immer ist das gut gehen, easy, cheesy und so, der richtige Weg. Da sprach der Engel des Herrn: Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich hier unter. Wow! Schluckten da immer wieder und denken, okay. Und dann aber auch, ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, Gott hört, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Also hier lesen, sie hat zu ihm gerufen und hat zu dem Gott Abrahams geschrien. Ich habe deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein, wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird allen seinen Brüdern im Streit leben. Geh zurück, ordne dich unter und ich gebe dir eine Perspektive. Was sie mitbekam, war eine Perspektive, die sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in all den schwierigen Situationen begleitet hat. Und sie wusste, das ist nicht das Letzte. Da kommt noch was Großes. Das muss Trost und Hoffnung gewesen sein. Und Ismael ist ja der Vater der Araber. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roi, Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Beer Lachai Roi. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abram 86 Jahre alt. Ich bin immer wieder berührt, wie Hagar diese Gottesbegegnung in einen Namen umwandelt. Du bist der Gott, der mich sieht. Und das ist nicht ein Sehen, wie wir es manchmal sehen. Ich sehe dich, gell? Pass auf, ich sehe dich. Sondern ein Sehen mit den Augen eines Hirten. Und ein Sehen, das verbunden ist mit Anteilnahme und Mitgefühl. Ich sehe dich. Man könnte auch wahrscheinlich dazu sagen, du bist nicht allein. Ich bin da. Ich sehe deine Lebensumstände. Ich sehe das, was dich belastet. Ich bin da. Man sagt ja, dass dieser Name Jahwe oder Jehova ein Beziehungsbegriff ist, der bedeutet, dass Gott sagt, ich bin Gott und ich bin da, ich bin für dich da, der Ewigseiende. Wie geht es dir damit? Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist das ein ganz großartiges Bild von Gott, dieser Name Gottes. Du Gott bist der, der mich sieht, denn es ist ja nicht nur bei Hagar so, sondern es gilt für euch alle. Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich. Da ist kein Wort auf meiner Zunge, das du Gott nicht wüsstest. Du siehst mein Leben von Anfang bis zum Ende. Ich bin in deiner Hand. Und das Leben von Hagar, Gott hat ja Hagar schon gesehen, bevor sie ihm begegnet ist. Hat sie schon gesehen in Ägypten. Hat sie gesehen in ihrer ganzen Entwicklung und allem. Und wenn du heute vielleicht nur eines mitnimmst, dann nimm diese Gottesoffenbarung mit. Gott, du bist der, der mich sieht. Und in einer Art und Weise, wie kein Mensch dich sehen kann, steht dein Innerstes. Ja. Ich leide manchmal daran, dass ich so kompliziert bin. Ich bin wirklich kompliziert. So viel Gedanken und Gefühle und Dinge und weiß nicht, was ist jetzt los mit mir. Und das kann ich Menschen gar nicht so richtig sagen. Und wenn ich sage, kommt's falsch rüber, dann gehe ich am besten her. Das einfach zu meinem Gott und bin dir dankbar, Gott. Du kennst mich. Und ich habe einen Gott, der mich liebt. Und der die Umstände meines Lebens dazu verwenden kann, dass es mich weiterbringt. Und ich ihn mehr kennenlerne. Das ist der Rahmen. Ich bin geliebt. Du hast mein Leben in der Hand. Und du kannst aus allem was Gutes für mich machen. Ich bleibe drunter. Hagar gebar dem Abraham einen Sohn. Sie blieb noch rund 16 Jahre in diesem Arbeitsverhältnis, bis sie dann von Abraham entlassen wurde und Gott dann noch sehr weitere Begegnung hatte. Abraham war 99 Jahre alt und Gott sagte ihm unmissverständlich, dass er einen Sohn bekommen wird, der von Sarai geboren werden soll. Es kommt zur Namensänderung von Abraham, erhabener Vater, zu Abraham, Vater der Menge, und von Sarai, Fürstliche, zu Sarah, Fürstin. So heißt es in manchen Kommentaren. Und Gott hat dann schon klargestellt, nein, das Kind für Hagar ist nicht die Linie, über die ich den Segen weitergeben möchte. Schwierige Situation damals für Abraham. Der hat zu Gott gesagt, oh Gott, wenn doch Ismael vor dir leben könnte. Ja, der hat jetzt 14 Jahre oder länger diesen Sohn, seinen Sohn gesehen. Sein Herz hing an ihm und Gott sagt, nein, einer, der geboren wird von deiner Frau Sarai, der wird es sein und nicht Ismael. Du musst Hagar und Ismael wegschicken. Und da ist Hagar zum zweiten Mal Gott begegnet. Und Gott hat neuerlich das bestätigt, dass ihr Sohn eine große Zukunft wird. Da gab es Gottesbegegnungen. Und wir denken, ja, ich glaube schon, dass wir uns sehnen sollen, dass es richtig ist, eine ganz nahe, ungebrochene, intime Beziehung zu haben. Alles gut, unterstütze ich, glaube ich auch. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es gibt Zeiten, da fühle ich Gott nicht. Es gibt dunkle Zeiten. Und ich habe vor vielen Jahren mal an jemanden so ein Bild gebracht, der hat gesagt, manchmal sind wir wie kleine Kinder, die wollen immer einen Titti im Mund, ja. Am liebsten noch mit Honig, ja, oder sowas ähnliches. Und ich habe mir gedacht, ja Gott, ich möchte das. Möchte immer dich spüren, fühlen und was bekommen von dir. Ist gut. Ich bin nicht dagegen. Aber die Realität ist, dass es Dunkelheiten gibt. Die Realität ist, dass ein kleines Kind auch mal diesen Schritt machen muss, diesen Entwicklungsschritt. Wenn Mama und Papa den Raum verlassen, dann sind sie nicht weg. Die kommen wieder. Und dass es zum Mündigwerden als Christ auch nötig ist, zu sagen, ich spüre dich nicht, ich fühle dich nicht, aber doch bist du da. Und es kommt wieder deine Gegenwart, das Bewusstsein deiner Gegenwart. Die Gegenwart Gottes, die geht nicht weg. Durch das Blut Jesu sind wir nahegebracht und ist er für uns und in unserem Leben drin. Aber meine Gefühle ändern sich. Wenn ich krank werde, wie lange das, dann fühle ich anders. Wenn ich schlecht geschlafen habe, wenn ich irgendeine Krise habe, wenn die Sonne nicht scheint und viele Dinge beeinflussen uns doch. Einfach herrlich. Ich bin nahegebracht durch das Blut Christi. Du bist nahe, auch wenn ich nichts fühle und die Sonne wird wieder aufgehen. Unser Lerngewinn. Ich weiß jetzt gar nicht, warum wir so lange an dem stehen geblieben. Aber ich denke mir nur, das Bild kommt immer wieder in den Sinn. Du möchtest Gott immer spüren, schmecken, fühlen, deine Nähe will ich. Und dann gibt es aber Zeiten, wo das eben nicht ist. Und dann ist er trotzdem da. Unser Lerngewinn. Wenn wir so das Leben der Hagar so ein bisschen anschauen. Erstens mal, Gott verwendet auch Menschen, die sehr fehlerhaft sind. Das war doch ganz problematisch, wie die das gelöst haben in der Familie Abraham. Und schwierig, wie Sarai mit Hagar umgegangen ist. Und trotzdem macht Gott weiter in seinem Plan. Gott sieht uns wie bei Hagar schon bevor wir Gott wirklich kennen. Ich bin Gott mit 21 Jahren begegnet, aber ich habe mich schon lange vorher gesehen. Und ich bin heute überzeugt, manche Dinge in meinem Leben, vor meiner Bekehrung, vor meiner Begegnung mit Jesus Christus, hat er auch so geschenkt. Und manches, was schwierig ist oder in deinem Leben schwierig sein könnte, könnte später in dieser Gemeinschaft mit Gott, in dieser Entwicklung mit Jesus Christus, dich sehr fruchtbar machen für den Dienst an Menschen, die Ähnliches erleben. Also Gott ist da am Werk. Und Psalm 139 gibt uns das Recht zu sagen, du siehst mich. Von allen Seiten umgibst du mich. Du weißt alles, Herr. Was wir auch lernen können, nicht alles, was recht ist und Menschen in unserem Umfeld praktizieren, ist automatisch recht vor Gott. Das war kulturell damals, aber die haben viele Probleme gehabt dadurch, ja. Also nicht hergehen und sagen, Hagar und Abraham, die haben das so gemacht, wir können doch eine Dreiecksbeziehung haben, oder? Geht doch. Ehe aus den Augen Gottes, ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Und auch wenn wir in unsere Kultur heute hineinschauen, da wird vieles praktiziert und ist rechtens, was in den Augen Gottes nicht recht ist. Und wo wir uns nicht an der Welt orientieren sollen, sondern ernstlich fragen, was sagst denn du dazu? Was wir sind und haben, kommt von Gott. Und auf Empfangenes sollten wir dankbar und nicht stolz oder arrogant reagieren. Stolz und arrogant, Überheblichkeit schafft immer Probleme in Beziehungen. In der Gottesbeziehung und in der Beziehung zu anderen. Hagar ist durch eigene Schuld in Not geraten. Und wenn man durch eigene Schuld in Not gerät, ist es nicht allzu hilfreich, davon zu laufen, sondern hilfreich wäre es, sich der Schuld zu stellen und herzugehen und zu klären, was ist jetzt Sache, wir wollen eine Konfliktlösung, wo bin ich schuldig geworden, da bitte ich um Vergebung und so weiter. Sie ist durch eigene Schuld in Not geraten. Aber es gibt genügend Situationen in unserem Leben, wo wir nicht durch eigene Schuld in Not geraten, wo andere an uns schuldig werden. Arbeitssituationen, Dinge, wo man sich völlig hilflos vorkommt, ohnmächtig, ständig herausgefordert ist und wo wir schon in die Richtung dann tendieren und sagen, ich will gehen. Und an der Stelle möchte ich einfach sagen, bitte nicht zu schnell aus schwierigen Situationen ausbrechen. Es mag einen Punkt geben, und das gibt es ja auch immer wieder, einen Punkt, wo man sagt, ich gehe jetzt hier kaputt, wirklich kaputt, ich halte das nicht mehr aus, ich werde krank oder was auch immer. Dass man aber dann mit Gott, wenn wir mit Gott unterwegs sind, reden und fragen, Gott, wann ist es Zeit für mich, hier aus diesem Team auszuscheiden, aus diesem Arbeitsplatz weggehen, vielleicht sogar aus der Gemeinde weggehen, was ich ganz schwierig finde, wenn man dann aus einer Ehe weggeht. Wir haben grundsätzlich dieses Modell von Gott bekommen. Mann und Frau ein Leben lang. Es gibt Situationen und Dinge, wo Trennung nötig wird. Aber es gibt auch Situationen, wo man einfach weitergehen soll. Und aber eben mit der Hilfe Gottes weitergehen. Es gibt einen Vers in der Heiligen Schrift, das heißt es, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Wenn Gott von dir möchte, dass du in dieser Situation bleibst, dann erwarte von ihm auch Hilfe. Und Gott kann helfen. Ich habe das erlebt. Mit deinem Gott kannst du auch über eine Mauer von Gefühlen springen. Mit deinem Gott kannst du eine neue Einstellung zum Menschen um dich herum bekommen. Mit deinem Gott kannst du neue Perspektiven entwickeln, die dir helfen, da zu bleiben. Erwarte, wenn Gott will, dass du in einer schwierigen Situation bleibst, darfst du von Gott Hilfe erwarten, und erwarten, dass du eine neue Gottesbegegnung hast. Und wenn er will, dass du gehst, kann er dir auch die Freigabe geben. Bete mit Gott, rede mit Gott, rede mit anderen. Und wenn Gott dann sagt, geh, dann geh. Und Gott ist sogar so gnädig, wenn wir auf einem falschen Weg gehen würden, jetzt Beispiel Hagar, da geht es natürlich auch um diesen ganzen Plan, Heilsplan Gottes, dass er nachgeht und sagt, komm zurück. Ich gebe dir aber was mit. Ja, was wir hier heute Morgen haben, da geht es nicht nur um problematische Sackgassen, wo existenziell sind. Und es geht ja auch um unser ganzes Leben. Ich denke mal manchmal, wir haben bei uns in der Gemeinde Teenager, christliches Elternhaus, und die haben jetzt ganz schwierige Zeiten, wo vielleicht ganz neu eine Gottesbegegnung nötig ist. Und ich möchte euch ermutigen, für Menschen, die eben so in dieser Phase sind, christliches Elternhaus, dann Teenageralter und dann nicht wissen, ist das jetzt mein Glaube der Eltern, was ist es das, was ich habe, betet für sie, nehmt sie hinein in eure Gebetszeiten, betet für sie, dass sie Begegnungen mit Gott haben und sie das wieder neu bestätigen können. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich weiß es nicht, Sabine, ich habe hier, das könnte dir natürlich, ich wusste nicht mehr, macht ihr das im Rahmen des Gottesdienstes oder macht ihr das in Kleingruppen? Man könnte hier sich zusammentun, auch in Kleingruppen zu Hause, mit der Frage, was ist mir hier wichtig geworden? Welchen Namen kannst du Gott im Rückblick auf dein Leben geben? Das finde ich mal spannend, wenn du hergehst und sagst, jetzt gebe ich Gott mal meine persönlichen Namen. Du bist der Gott, der. Das geht dann nicht in die Bibel hinein, weil es dann inspiriert ist. Aber das sind Namen Gottes, wo du mal ausdrückst, was du erlebt hast mit Gott, was Gott in deinem Leben getan hat. Man könnte das miteinander teilen und Gott anbeten. Wenn du aktuell in einer Sackgassenerfahrung bist, möchtest du das mit anderen teilen. Schwierige Situation, herausfordernd, mit anderen teilen und darüber beten. Hast du eine Sackgasse hinter dir oder schwierige Zeit? Wie hast du Gott darin erlebt? Möchtest du das mit anderen teilen und gemeinsam Gott dafür danken? Wie ihr wollt. Du hast die Leitung. Machen oder nicht machen, zu Hause machen oder wie auch immer.